herzlich willkommen in deinem Soul Surfing zu Hause, einem Ort, wo du immer wieder einchecken kannst und dir ja, Input und Erinnerung holen kannst für das Wahre in dir. Wir sind bei Episode 7 angelangt und ich habe eine besondere Freude, heute Wolfgang Egli im Gespräch anzukündigen. Ein Mensch, der mich durch seine Klarheit, sein Angebundensein, sein Vertrauen ins Leben und seine geerdete Spiritualität wirklich berührt hat. Ja, Wolfgang war viele Jahre international als Unternehmer unterwegs, hat faszinierende Erfahrungen gesammelt, wie ihr gleich hören werdet, von Hongkong und Business bis zu schamanischen Begegnungen, eigentlich quer durch die ganze Welt. Und gleichzeitig hat er auch nie aufgehört, dem nachzuspüren, was wirklich zählt, nämlich wer wir wirklich sind, was unsere Aufgabe ist und wie wir mit Vertrauen und innerer Führung unseren Weg gehen können in ein gelingendes und glückliches Leben. Dich erwartet also ein Gespräch über tiefe Fragen und doch ganz alltagsnah, und genau das ist das, was ich liebe. Ich will dir aber auch nicht vorenthalten, woher der Wolfgang und ich uns kennen. Dazu sind wir nämlich im Gespräch dann doch nicht mehr gekommen. Ich kenne den Wolfgang seit, ich glaube, über 10 Jahren mittlerweile und habe einige Jahre ganz intensiv mit ihm als meinem Coach zusammengearbeitet, der mir wirklich in privaten und ganz persönlichen Fragestellungen zur Seite gestanden ist und durch den ich dann letztendlich auch meinen Partner und jetzigen Ehemann Udo kennengelernt habe, der auch mit dem Wolfgang gearbeitet hat. Und so hat der Wolfgang uns beide in Verbindung gebracht. Und das ist auf eine ziemlich magische Art und Weise passiert, aber die wird jetzt in den Rahmen sprengen. Man kann aber vielleicht ein bisschen seine Fantasie walten lassen, wenn man dem Gespräch zwischen Wolfgang und mir lauscht. In dem Sinne wünsche ich dir viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Wolfgang Egli, bei dieser Episode vom Soul Surfing Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Wolfgang.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, liebe Moni. Und Soul Surfing ist ja ein wunderschöner Titel, da folgt mir einfach gerne. Das ist ja gar keine Frage.
Ja, genau. Vor allem wird das ja heute auch Thema unseres Gesprächs sein, aber da kommen wir gleich dazu. Für mich, lieber Wolfgang, bist du ja ein ganz besonderer Gast. Nicht nur, weil du dich bei solchen Formaten eher rar machst, würde ich mal sagen, sondern auch, weil uns einiges verbindet. Vielleicht hat das ja auch Platz. Ich glaube, wir zwei haben eher die Herausforderung, dass wir uns so kurz halten, dass ein bisschen was Platz hat in den nächsten 30, 40 Minuten, wie lange auch immer wir sprechen werden miteinander.
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Genau, wir starten wie immer mit meinen 4 Fragen an den jeweiligen Gast, der mir gegenüber sitzt. Und die erste Frage an dich ist, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
Ja, ich werde die Frage vielleicht einmal ein bisschen anders beantworten. Also jetzt einfach die Vita dir da oder den Menschen kurz zu erklären. Ich werde dir einfach kurz aus meinem Leben berichten und diese Frage damit am Ende gut beantworten. Ja? Also ich bin in ein christlich geprägtes Elternhaus hineingeboren worden, da natürlich gewisse Werte mitbekommen, mit denen ich mich auch sehr früh schon intensiv beschäftigt habe. War dann viele Jahre auch ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit und natürlich von meiner Herkunftsfamilie her, aber auch von meiner Gegenwartsfamilie her, weil ich könnte mir kein besseres Umfeld wünschen, kein liebevolleres, unterstützenderes Umfeld wünschen als meine Familie, also meine Frau und meine Kinder. Und da hat natürlich die Geschichte schon begonnen oder da hat sich vieles abgezeichnet. Und spannend ist es dann geworden, weil ich im Zuge des Psychologiestudiums, bei uns hat es positive Psychologie damals gar nicht gegeben und habe überlegt, das hat mich immer schon sehr angesprochen, okay, wie geht das, wie mache ich das? Und das war in Amerika damals ein ziemlicher Hype beziehungsweise ziemlich aktuell. Und ja, habe mir gedacht, das war gar nicht so einfach. Okay, dann schauen wir, dass wir das in Amerika uns holen, war dann beim Dr. Martin Seligmann, der war oder ist relative Kapazität in dem Bereich und habe bei ihm studiert an der Penn University, also Pennsylvania. Und von ihm gab es dann, war geil, ja, darf man das sagen? Cool.
Ja.
Und von ihm gab es dann auch den Tipp, also Kapazität kann man nur empfehlen, ja. Und von ihm gab es dann auch den Tipp, weil wir dann immer mehr auch in die Tiefe gegangen sind und hat gesagt, du, für die wäre das richtig. Ich habe einen ganz lieben Kollegen, Dr. Michael Newton, der beschäftigt sich mit Seele, der beschäftigt sich mit wissenschaftlicher Seelenforschung. Das ist, glaube ich, genau das, was für dich vom Typ her gut passt. Und dann hat er mir die Rutschen gelegt, muss man sagen, das war auch nicht so ohne. Gehst auch nach L.A., also Kalifornien, zu Michael. Und der ist dann auch einer meiner Mentoren gewesen, so wie der Martin auch, gewisser Wegbereiter. Und Dr. Michael Newton, heute eine der großen Kapazitäten der wissenschaftlichen Seelenforschung. Und bei ihm dann sehr, sehr viel gelernt. Heute noch im Newton-Institut North Carolina eines der Zentren der wissenschaftlichen Seelenforschung. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail abgleiten. Und ich versuche das auch bis heute weiter zu tragen, was die Seele betrifft. Soul Surfing passt ja wirklich wunderbar dazu, was die Seele betrifft. Weil diese Erwachensmomente, gell? Diese Wahrheit, diese Erkenntnis, diese Weisheit, ja. Das ist so hilfreich für unser Leben und da bin ich eben damals schon draufgekommen und habe mir gedacht, okay, das möchte ich weitertragen, das soll in meinem Leben immer Bestandteil bleiben. Nicht? Und wenn ich denke, heute ganz viele Seelenvorträge in Graz, aber auch international und Gott sei Dank ganz viele Menschen schon erreichen dürfen und bringt natürlich auch ein bisschen Budget für unsere Forschung, das ist auch ein positiver Aspekt, ja, aber wenn wir dann weiterschauen, was das Prägende ist oder was mich betrifft, dann war das nach dem Studium auch meine Zeit in Fernost. Also ich bin direkt nach dem Studium zur multinationalen Konzernfirmensitz in Hongkong gegangen und habe dort gelebt, war dann China, Korea, Indien, Nepal, Tibet, ja, sehr, sehr intensiv. Da könnte ich jetzt einige Geschichten erzählen, vielleicht eine kurze Anekdote, passt dann eh kurz, aber spann den Bogen, aber fertig. Buddhistisch und hinduistisches Gedankengut, auch DCM, naturheilkundliche Heilverfahren, wirklich von der Pike auf gelernt. Eine sehr spannende, sehr interessante zweite Phase quasi, oder dritte Phase, wenn man jetzt Studium sagt, in Österreich, Studium in Amerika und dann die Arbeit in Fernost. Prägend war für mich auch die Ausbildung beim Bert Hellinger und Thorwald Detlefsen in Aufstellungsarbeit und Reinkarnationstherapie vor über 30 Jahren, habe sie dann selbst weiterentwickelt, praktiziere es, also meine spirituelle Aufstellungsarbeit, so wie ich sie heute praktiziere, das hat damals seinen Ursprung genommen, seine Wurzeln genommen und ich weiß, dass eine solche Aufstellung einfach mehr bewirken kann als vieles, vieles anderes, vor allem, wenn man dann auch dranbleibt, ja. Und da könnte man jetzt auch viel dazu sagen, aber ich habe vorher eine Anekdote angesprochen, die glaube ich recht spannend ist und recht, recht prägend ist. Und zwar war das in Fernost. Ich war damals in der Produktionskontrolle, ein riesen Textilkonzern und war zuständig, weil wir waren damals ja noch nicht bei der EU, war zuständig, die Rohstoffe aus logistisch von Europa und so nach Asien und das werden ja dann unsere hübschen Kleider, wenn ihr alle dort genäht, egal für welche Firma das auch immer ist. Und die Produktionsfirmen waren weit draußen am Land, also immer weiter hinaus, weil billig produzieren, ja, war damals für mich nicht so einfach, weil wenn es da reingehst in so eine Fabrik, also damals, ich hoffe, es ist heute nicht mehr ganz so, 6 Stockwerke, in jedem sitzen 1000 Mädels, alle schauen gleich aus, also wenn du am nächsten Tag hinkommst und sagst, mit wem hast du geredet, kannst du das nicht unterscheiden. Mhm. Also für uns, einschauen, aber wir sind einfach alle lange, ähnlich dunkle Haare, ähnliche Augenstruktur und so. Und die nähen dort deine Jacken oder deine Hosen oder was auch immer. Ja? Und da sind wir einmal, also ich mit meinem Team, zu einer Fabrik weit draußen im nördlichen China. Und dann haben sie mir dort gesagt, ja, da gibt's nicht viele Unterkünfte. Es gibt 2 Möglichkeiten zu übernachten. Entweder ihr schlagt dort eure Zelte auf, war nicht ganz so praktikabel, oder ihr geht ins Kloster. Was heißt ins Kloster? Naja, es gibt ganz viele Klöster in der Region und dort kann man übernachten. Die Mönche sind sehr gastfreundlich, also man geht da jetzt nicht hin zum Meditieren primär, also wir halt nicht, sondern um einfach die Gastfreundschaft, weil du einfach übernachten kannst. Das sind ganz einfache Zimmer, Bett kosten, wie es halt in Klöstern ist. Und dann wird spannend, ja. Wir kommen dorthin mit meinen 6, 7 Mitarbeitern und habe damals eine junge Assistentin gehabt, die ebenso wie ich relativ frisch von der Uni und wir waren ja alle auch relativ ratio-orientiert, was das Studium durchpeitschen, Gemma und du warst natürlich stark im Kopf und kommen dorthin zu dem Kloster und der Pförtner, also wir sind Pförtner, der Mönch an der an der Eingangstür, das sind diese buddhistischen Mönche, gell, mit diesen orangen Kutten und diesen, wie man sie eh kennt. Und wir begrüßen uns und er begrüßt meine damalige Assistentin und sagt zu ihr, er gratuliert ihr zur Schwangerschaft. Sie schaut ihn an, ich schaue sie an, wir schauen uns gegenseitig an, weil sie hat es zum damaligen Zeitpunkt zwar geahnt, aber selber noch nicht einmal genau gewusst. Und dann sage ich zu ihm, wie kommt er auf das? Ich meine, wie kann er sowas sagen? Wie kann er sowas behaupten? Nein? Der hat nur so gelächelt und so, wir wissen das einfach. Ja? Was du denkst, was ist denn mit dir los? Ja? Ein bisschen provoziert. Und dann ist er uns alle abgeschritten mit der Hand der Aura entlang gefahren und sagt, du hast das, pass auf, für die wäre es gut, wenn du das und das machst, das hilft dir. Dann bei einem Kollegen von mir hat er gesagt, du hast Metall im Fuß, habe ich nicht gewusst, der hat dann einen Nagel gehabt, der so ein Ding. Und wenn er dann am Anfang denkst du, Zufall. Beim dritten, vierten denkst du, komisch, so viel Zufall gibt es ja fast nicht. Ja? Und wenn er dann zu dir kommt, ja, und dir aber sowas von genau sagt, das ist die Schwachstelle, da hast du ein Problem, körperlich jetzt, da hast du ein Problem und vielleicht machst du das und das, weil die ja in TCM und in Naturheilkunde total gut sind, weil die Mönche ja dort sowas wie Priester, Psychologe, Arzt und alles in einem sind, ja,
In einem.
diese Wandermönche, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, also bei du waren wir noch nicht, aber jetzt im Nachhinein, das will ich auch lernen, ja. Da denkst du, okay, es muss gewisse Dinge geben zwischen Himmel und Erde, die ich jetzt nicht kapieren, also die ich jetzt vom Verstand her nicht verstehe, aber so viel Zufall gibt es nicht. Ja? Und ist dann mit mir also wir sagen ab, zum Vorsteher des Klosters. Das ist das Kloster übrigens, der P.E. Straubinger hat dann in seinem Film, am Anfang war das Licht, habe ich ihm vermittelt, da kann man sich das Kloster anschauen, wenn man es in Bildern einmal sehen will, wo es um die Lichtnahrung geht, weil da gibt es da ganz spannende Geschichten, aber ich will jetzt nicht abgleiten. Und da habe ich dem Arzt abgesagt, ja, ich würde es lernen. Hat er zu mir gesagt, ganz entspannt und ruhig, ja, wenn es in 1, 2 Jahren noch immer diese Wünsche hast, dann kommst du wieder. Und ich habe gesagt, was heißt in 1, 2 Jahren gestern? Kann ich anfangen, wo ist der Studienraum, wo geht's los? Ja? Aber du kannst das ja natürlich nicht erzwingen. Und ich war dann immer wieder, wenn ich in der Gegend war, dann habe ich ihn besucht und habe gesagt, wie schaut's aus? Und dann nach einem halben Jahr, oder halb, dreiviertel Jahr, hat er dann geantwortet, erstmals gehen wir im Garten spazieren, das war mal gut, weil das war mal ein bisschen eine andere Antwort. Und dann, weil bei denen geht es darum, so komisch das jetzt für uns klingt, aber dass sie dich als würdig erachten, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Weil für Fülle ist halt wir im Westen, da geht es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja, und vor allem um Monetäres, um Geld verdienen und so weiter. Und das ist nichts, was sie in irgendeiner Form unterstützen, weil die nehmen ja auch kein Geld, sondern ja, eh schon wissen. Und dann war es so, dass ich dieses Programm eben auch beginnen durfte. Und das schaut so aus, man setzt sie nicht in die Schulbank, also, oder auf die Uni, so wie bei uns, sondern du kriegst einen Mentor. Das heißt, und das ist dort üblich, das heißt, es zielen ganz viele mit Mönchen durch die Gegend, einen Mentor, der an deiner Seite ist, 24 Stunden am Tag, mit dem du quasi unterwegs bist, der schläft mit dir im gleichen Zimmer, im gleichen, also jetzt Betten, aber ja, und du rekapitulierst mit ihm alles, was du, man hat damals viel Kaufmännisches zu entscheiden gehabt und zu machen gehabt, rekapitulierst mit ihm, ist das gescheit, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wie könnte man vielleicht besser reagieren und so weiter und so fort, ja. Und da gibt es dann eben gibt es einen Hauptmentor und dann gibt es eben welche, die sind spezialisiert in DCM, in Naturheilkunde, dann gibt es welche, die sind spezialisiert in Aurasehen, dann gibt es welche, die sind spezialisiert in Psychi und so weiter. Ja? Und da kannst dann natürlich, wenn du das Glück unter Anführungszeichen hast, da kannst dann ganz viel lernen. Ja? Und dieser Besuch damals in diesem Kloster, der eigentlich ganz anders geplant war, hat dann für mein Leben durchaus spannende Wege angenommen. Und das war also genauso, wie es bei Martin war in Penn, auf der Penn University, genauso wie es bei Michael war, das sich dann letztlich in seinem Rieseninstitut, heute noch eines der größten Institute mit Seeleninterviews Ende nie, ja, also wo wir sehr, sehr dankbar sind mit der Vernetzung weltweit. Und dann natürlich die Zeit in Fernost, die sehr prägend war, aber aufbauend natürlich alles auf einem Elternhaus mit Werten und auf einer Familie, wo du einfach die Basis hast und wo du dann diese Dinge auch gut aufbauen kannst. Also das ist so in kurzen Worten das gewesen, was ich heute versuche einfach umzusetzen. Ich habe meine eigene Praxis für alles, was es heute so an Themen und Problemen gibt. Ich mache spirituelle Aufstellungsarbeit seit 30 Jahren. Ich versuche jetzt in der wissenschaftlichen Seelenforschung mit ganz vielen Vorträgen auch den Menschen ein bisschen den Weg zu zeigen, einfach ganz viele Erwachungsmomente zu schaffen, weil es ist spannend, wie viel wir ja über die Seele wissen, wie viele Fakten wir kennen über die Seele. Aber wenn du jetzt bei uns landläufig, wenn fragst, ja, okay, was passiert mit der Seele, was in 2 Minuten nach dem Tod, 2 Stunden, 2 Wochen, 2 Jahre danach, das weiß nicht jeder. Kein Schmäh. Das ist nicht jedem vollkommen, sondern klar, obwohl wir das ja sehr genau wissen. Und was spannend ist, ist auch das, ich war jetzt gerade wieder auf einer Reise in Südamerika und habe dann durch die Unis auch die Möglichkeit, mit den indigenen Völkern mich immer zu treffen, was mich immer sehr interessiert. Und wenn du dann dort mit dem Schamanen sprichst, ja, also in dem Fall waren das jetzt die Kogi in Kolumbien, wenn du mit dem Schamanen sprichst und derzeit das Thema von meinem letzten Vortrag war das Thema Zukunft und wenn du dann den Schamanen zum Beispiel fragst, weil das jetzt gerade aktuell war, ja, wie siehst denn du die Zukunft? Weißt du, der lächelt dich an und sagt, die Zukunft, das wird so und so und so und so. Sind genau die Fakten, genauso wird sich das abspielen. Ja? Und du schmunzelst dann und denkst da, ja genau, das deckt sich ganz genau mit unserer Forschung, das stimmt, ja. Leute, die daneben stehen, schütteln nur den Kopf und sagen, wovon redet ihr überhaupt? Ja? Und da muss man sagen, egal ob das die Schamanen sind bei den Aborigines in Australien, also ich rede jetzt nur von denen, die ich persönlich getroffen habe, die Aborigines in Australien oder in Nordamerika, die Hopi oder die Kiowas, ja, oder die Maya-Nachfahren Mexiko oder die Inka Nachfahren Peru, mit diesen Schamanen oder auf Hawaii, die Kahunas, legendär, kennt ihr? Der Zöllner, aber lassen wir jetzt weg. Und da zeigt sich bei all diesen Schamanen, also es gibt schon Schamanen, die sind jetzt, sage ich mal, nicht ganz das Niveau, aber bei all den also alle, die also diese Gruppen leiten, ja, zeigt sich eigentlich überall dasselbe. Also wir reden vom Gleichen und wenn du da eintauchst in so ein Gespräch, ja, das ist natürlich herrlich. Und das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, diese Dinge hinauszutragen und bei ganz vielen Menschen Erwachensmomente zu erzeugen, weil es ist ja alles da. Die Seele ist ja nicht so immer da. Wir kennen die Reinkarnation, wir kennen das Karma, ohne da jetzt im Detail einzusteigen. Aber die Seele weiß das alles. Spannend ist, sie braucht oft so einen Auslöser, damit sie erwachen kann oder immer mehr erwachen kann, sich an diese alten Dinge erinnern kann und dann wieder voll eintauchen kann. Und das bringt fürs Leben natürlich irrsinnig viel. Habe ich bei meinen Klienten auch gehört und gemerkt oder bei meinen Zuhörern. Und da versucht man einen Beitrag zu leisten. So,
schön. Das, was. Das war jetzt mal ein Bogen. Von West nach Ost, von Nord nach Süd, von innen nach außen, von oben nach unten. Danke dir, Wolfgang. Vor allem auch für die Anekdote, wo schon ganz viel spürbar wird. Ja. Welche Rollen oder Rollen wahrscheinlich bei dir, spielt denn gerade eine ganz große Rolle bei dir in deinem Leben?
Ja, da gibt es natürlich einige, aber Die größte Rolle ist die, ich versuche ja so wie jeder Mensch einfach seiner Bestimmung zu folgen. Also das, was ich mir schon vor dieser Inkarnation vorgenommen habe, weil wir suchen uns ja die Gegend aus, wo wir inkarnieren wollen, wir suchen uns unsere Eltern aus, wir schauen uns unser Leben auch im Vorhinein kurz an, also in der geistigen Welt mit unserer Seelenfamilie, mit unserem Geistführer. Und bei mir ist es eben so, dass das, was in dieser Inkarnation, also was in allen letzten Inkarnationen, aber in dieser Inkarnation eben speziell auch ist, diese Dinge hinauszutragen. Das heißt, wenn mir jetzt sagt, okay, was ist der Sinn des Lebens? Das lässt sich relativ einfach und schnell beantworten, ja. Der Sinn des Lebens ist auf der anderen Seite diese Liebesspanne so sinnvoll zu leben und so liebevoll zu leben wie möglich. Punkt eins. Und Punkt zwei, an Erkenntnis, Wahrheit, Weisheit zu wachsen. Ich sage jetzt einmal, wenn ich sage hin zur Erleuchtung, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber lassen wir es einmal so stehen, ja. Und die Menschen zu begleiten, immer mehr in diese Erkenntnis zu kommen, immer mehr Klarheit zu kriegen, immer mehr von dieser Wahrheit zu erkennen, immer mehr von dieser Weisheit zu erkennen, um auf diesen Weg, den unsere Seele sich hier vorgenommen hat, auf diesen Weg gut zu gehen und gut voranzukommen, das heißt zu wachsen. Wachsen, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Ausdruck, war bei unserer Hochzeit das, was unser Leitspruch war, gemeinsam wachsen, finde ich wunderschön. Und das ist die Rolle, die ich, glaube ich, am ausführlichsten versuche zu leben. Neben dem Unterrichten auf der Uni, neben natürlich in meiner Praxis, wo man ja natürlich auch den Studenten ein bisschen was versucht mitzugeben, neben den klassischen Dingen, und mit den Klienten und Patienten, eh klar, da ist das eh auch immer Thema. Neben meiner Rolle als Ehemann, neben meiner Rolle als Familienvater oder auch als Opa, meine Größte hat schon auch eine selbst ein Enkelkind, passt insgesamt sehr gut, aber das sind also viele Rollen, aber das ist die meiner Lebensaufgabe natürlich, die ich mir vorgenommen habe, am stärksten entspricht. Und das ist es ja auch, was man den Menschen versucht näher zu bringen. Was ist deine Lebensaufgabe? Was hast dir vorgenommen? Was sind deine Ziele? Und wenn man den Menschen dabei helfen kann, das gut herauszufinden, und das lässt sich aber nicht so schwierig machen, ich habe meinen eigenen Vortrag einige Stunden nur zu dem Thema gehabt, wo man denkt, wenn du den anhörst, haben viele dann gesagt, bah, da weiß ich jetzt genau, wo es lang geht. Wenn man diese Rolle gut ausfüllt, ich glaube, das ist schön. Man kriegt da ganz viel Dankbarkeit da zurück und das ist natürlich auch schöne Energie. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Wenn wir da dabei bleiben, wenn wir da dranbleiben, ja, wenn wir immer versuchen, weiter in diese Richtung zu gehen, kann eigentlich fast nichts schief gehen. Was schon, das klingt ja, aber ist, also ich kann aus meinem Leben das genauso bestätigen, dass es so ist. Und ich versuche diese Rolle recht konsequent in dieser Rolle zu bleiben und es funktioniert sehr gut.
Super, da knüpfe ich gleich an. Meine dritte Frage an dich ist, was beschäftigt dich gerade aktuell in deinem Leben, so ganz spontan gesprochen?
Ja, das kann ich auch leicht und schnell beantworten. Bei mir ist es immer so, dadurch, dass es diese Seelenvorträge gibt und einmal im Quartal gibt es einen großen Vortrag. Und da ist es immer so, dass die Themen, die eben gerade anstehen oder mit denen ich mich beschäftige, wir machen in der Seelenforschung ganz viele verschiedene Richtungen, was ich, die eine Uni beschäftigt sich stärker mit dem Thema, was ist Selbstmord, wieso, warum, Hintergründe. Die andere Uni beschäftigt sich genau damit, wie, also hauptsächlich Uni, nicht nur Uni, aber hauptsächlich, wie, was weiß ich, was passiert genau nach dem Tod, wie ist der Prozess und wie geht es weiter und so weiter und so fort. Und jetzt bis aktuell ist das Thema Zukunft ein sehr spannendes gewesen, was mich sehr beschäftigt hat. Und jetzt ist gerade der Umbruch, weil der letzte Live-Vortrag eben gerade war, der nächste ist am 6.6. dann. Und da geht's, und das ist jetzt das Thema, das mich derzeit mehr beschäftigt, da geht's um den Einfluss der Planeten auf uns Menschen, also aus Seelensicht jetzt, ja, also wirklich wie da die Fakten sind, wie hängt es mit den Planeten zusammen, wie hängt es mit unserem Universum zusammen, wie hängt es auch mit Inkarnationen von uns zusammen, die nicht nur auf der Erde passiert sind, sondern auch auf anderen Planeten im Sonnensystem. Wir wissen ja ziemlich genau, wie das läuft und ziemlich genau, wie das geht. Fangen wir jetzt nicht an damit, ist klar. Aber das beschäftigt mich natürlich sehr. Das heißt, alles, was jetzt, man könnte jetzt sagen, astronomisch, astrologisch, irgendwie irgendwie auch mit dem Thema Seele und dem Einfluss der Sterne auf uns Menschen zu tun hat, was ja aus Seelensicht ein bisschen anders ist als jetzt die klassische allgemeine Astrologie. Und das ist das, was mich gerade intensiv beschäftigt, weil es immer darum geht, da könnte man ganz viel sagen, aber ich versuche da bei meinen Vorträgen, das ein wenige Stunden natürlich reinzupressen. Und da ist dann immer die Frage, was sind die Key Facts, was sind die wichtigsten Punkte, was erwähnt man, wo geht man ein bisschen tiefer rein, was erwähnt man nicht. Und das ist gerade derzeit ein vorrangiges Thema.
Ja. Super spannend. Meine vierte Frage ist, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das denn heute?
Also das erste Wort ist auf jeden Fall Vertrauen, weil ich ganz stark das Vertrauen habe ins Universum, ganz stark das Vertrauen habe in eine höhere Macht, und da ist es ja egal, ob wir jetzt sagen Gott oder Jahwe oder Manitou oder Mohammed oder Christus oder Buddha, weil wir reden alle vom Gleichen, ja, und also ich sag gern Gott Vater, Gott Mutter, Quelle und Schöpfer allen Seins, das ist so mein Lieblingsausdruck, aber das kann jeder so nehmen, jeder so formulieren, wie es ist, wir reden alle vom Gleichen. Und dieses Vertrauen ins Universum, ja, dieses Urvertrauen, dieses Grundvertrauen, aus dem versuche ich jeden Tag zu schöpfen. Und daher ist es einfach immer total präsent. Das zweite Wort, das natürlich mich im Leben begleitet oder uns im Leben begleitet, ist das Wort Liebe. Jeden Tag zu versuchen, in Richtung wahrer, unvoreingenommener Liebe zu gehen, weil diese Liebe ist ja die größte Freiheit und die größte Bindung zugleich. Ja? Weil wenn ich jetzt in der Partnerschaft, wenn ich es schaffe, meinem Partner oder jetzt meinem Umfeld die Freiheit zu geben, so zu sein, wie er ist, ohne ihn einzuschränken, also sein Sein nicht irgendwie versuchen von mir oder meinem Ego irgendwie beeinflussen zu lassen. Ich meine da jetzt nicht, was weiß ich, Alkoholismus oder so starke Dinge, da muss man schon einen Riegel vorschieben. Aber wenn man dem anderen so sein lassen kann, wie er ist und auf der anderen Seite aber trotz diese Nähe und diese Bindung hat, das ist gelebte Liebe und das versuche ich nach Möglichkeit jeden Tag umzusetzen. Mhm. Und das dritte Schlagwort ist einfach das der Weisheit. Weil das einfach, weil ich jeden Tag daran arbeite, an dieser Erkenntnis, an dieser Wahrheit, an dieser Weisheit zu wachsen. Und das begleitet mich auch jeden Tag. Und das sind die, also wenn du mich jetzt gerade den Moment fragst, das sind sicherlich die drei Dinge, die habe ich auch heute in meiner Morgenmeditation mich diesen Dingen gewidmet, deswegen gerade so präsent. Ja? Und das sind natürlich auch öfter da, diese Themen oder diese Schlagworte.
Ja, ich möchte gern zum Thema Bestimmung, aber vorher noch, was mich so fasziniert, ist einfach, dass sie in dir oder bei dir oder bei dem, was du erzählst, so viele Disziplinen oder Richtungen verbinden. Also das ist so spannend, weil du kannst ja wirklich 360 Grad in alle Richtungen ausholen, sage ich jetzt einmal. Jetzt ist schon die Neugierde da. Da war dieses Erlebnis mit diesem Mönch an der Pforte, dass eine Sehnsucht in dir oder eigentlich ein Wissen auch in dir hervorgerufen hat, also da bin ich jetzt richtig, das ist eine Richtung, die ich gehen möchte. Mhm. Wenn du da jetzt zurückblickst, wo du da heute stehst, also das kennst du jetzt auch, dein Gegenüber, die Aura ab, oder wie würdest du das jetzt, was ist dir da gelungen, also wo stehst du da heute?
Ja. Also ich bin mit meinem Leben bisher und mit meinem Weg sehr zufrieden. Also jetzt nicht selbst zufrieden, aber ich habe interessanterweise, und das beantwortet die Frage vielleicht recht gut, in meiner Schulzeit, ja, in der 7. Klasse haben wir, oder 8., ein Referat halten dürfen, wo es darum gegangen ist, wo siehst du dich in der Zukunft, was willst du dein Leben einmal erreichen und so weiter. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich dieses Referat gehalten habe, meine Klassenkameraden haben mich ausgelacht. Mhm. Die haben mich komplett ausgelacht und gesagt, ja, eh schön warm. Ja. Mhm. Und weil ich habe damals schon gesagt, ja, okay, ich möchte einmal Bücher schreiben. Ja? Ja, eh klar. Wie jeder schaut, ja, heute kann ich auf das zurückblicken. Dann habe ich gesagt, ich möchte mal, und nicht nur ich möchte mal, ich werde.
Ich werde.
Ja, ich werde einmal auf den höchsten Berg der Welt steigen. Ich war zwar nur im Basislager vom Mount Everest damals in meiner Fernostzeit, aber war auch ein prägendes Erlebnis. Ich habe gesagt, ich möchte mal Vorstand von einem großen Konzern sein und mächtige Schicke leiten, ja. Erreicht, gemacht, ja. Und das Lustige, und ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen aufzählen. Und eins war auch, also ich möchte an Weisheit wachsen, ja. Ich möchte einfach viel lernen. Ich habe damals schon in jungen Jahren mich mit den heiligen Büchern beschäftigt. Ich habe die Bibel, Altes Testament, Neues Testament, die Bhagavad Gita, die Kabbala und so weiter gelesen, wo andere gesagt haben, was ist mit dir, ja. Also jetzt nicht, dass ich am Leben vorbeigelebt hätte. Ich war in der Disco und ich habe auch Gas gegeben, ja. Aber das war halt dieser zweite Strang, der mich immer schon begleitet und fasziniert hat. Und unlängst beim Klassentreffen, ja, ich habe mir an das gar nicht mehr erinnert, aber deswegen erinnere ich mich jetzt dran, ja, da sagt eben ein Kollege zu mir, also eins muss ich da sagen, Wolfgang, ja, wir haben die ja damals belächelt, aber Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, du hast das alles erreicht, was du damals gesagt hast, wie geht das? Und dann habe ich gesagt, zum einen, naja, zum einen ist es natürlich schon das Vertrauen und das Geführtsein von oben, weil wenn du natürlich in Verbindung bist mit oben, geht alles leichter, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das Zweite ist natürlich, du musst dranbleiben an den Themen. Du musst dranbleiben an den Themen. Ich mache mir jeden Tag, also ich sage es, und das erkläre ich meinen Studenten auch, ich nenne es in den Overhead gehen, ja, also ich mache meinen Tagesplan, meinen Wochenplan, meinen Monatsplan, jetzt nicht im Sinne von, dass das steif sein muss, ja, aber ich möchte das Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil der Weg ist das Ziel und das Ziel ist das Ziel, ja, und beides soll man gehen, und da überlege ich mir, okay, wo möchte ich stehen in einem Monat, wo möchte ich stehen in einem Jahr, wo möchte ich stehen in 5 Jahren, wo möchte ich stehen in 10 Jahren, ja, und dann muss man natürlich sich die Zeit nehmen, immer wieder, also zumindest einmal im Quartal zu schauen, okay, wie bin ich auf dem Weg unterwegs? Bin ich irgendwo abgebogen, weil halt das Umfeld, der Alltag mich woanders hinbringt? Oder bin ich in diesem größeren, übergeordneten Ziel noch am Weg? Und es braucht schon eine gewisse Disziplin, nicht über Gebühr, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sie in einen Kalender fix eintragt, in den Overhead gehen. Ich gehe da gern am Berg rauf, also bei uns da im Graz, Florianeberg, geht das Berg, weil das ist wunderschön, dass die so raufgehen und dann von oben runterschauen, Overhead, ja, aus dem Overhead runter, aus der Adlerperspektive runterschauen und dann seine Planung zu machen im Sinne von, ah, was habe ich erledigt? Und hey, geil, das hast du geschafft, das hast du gemacht, man vergegenwärtigt sich das sehr viel zu wenig, welche Erfolge man auch feiert. Es bleibt eher das hängen, was habe ich nicht geschafft, was habe ich nicht gemacht. Also, was habe ich geschafft? Und okay, was war noch nicht dran, was wird übertragen? Und auch manches, okay, das ist nicht mehr aktuell, das kommt in die runde Ablage, ja, nach unten, also im Mistkübel. Weil das habe ich mir gedacht vor einiger Zeit und da komme ich drauf, das ist es gar nicht. Ja. Wenn es dann natürlich mit einer gewissen Konsequenz dran bleibst, und da sind eben auf meiner Agenda diese Sachen gestanden, ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist soweit, jetzt möchte ich mein erstes Buch schreiben, jetzt nur als Beispiel, ja, oder jetzt ist soweit, jetzt möchte ich in der oder der Richtung gehen, und das hat sich gut bewährt, und wenn man den heute schon zitierten Spruch, Energie folgt der Aufmerksamkeit, folgen, dann wissen wir, das ist Fakt, und wenn man es zulässt oder wenn man es nicht zulässt, ja, dass die Aufmerksamkeit zu sehr in falsche Richtungen geht, sondern dass die immer wieder zurückholst und die Aufmerksamkeit auf das ausrichtest, was du wirklich erreichen willst, dann kannst du schaffen. Ich sage das meinen Klienten immer, jedes Problem kann gelöst werden. Es gibt kein Problem, das man nicht lösen kann. Man muss nur überlegen, wie, man muss vielleicht die richtigen Leute fragen, und man muss dranbleiben, ja. Dann lässt sich jedes Problem lösen. Das ist auch Überzeugung.
Zum Thema Bestimmung. Es gibt ein Zitat von Pablo Picasso, das ich in den letzten Tagen gehört habe, das mir irgendwie hängen geblieben ist. Aber dachte, ja, das passt vielleicht auch zu unserem Gespräch. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Und da gibt es ja auch so dann die Beschreibung dazu, dass es die erste Hälfte des Lebens mal die Arbeit ist, das zu finden, und dann eben die Arbeit ist, das wirklich auch sich zu verschenken oder das Geschenk weiterzugeben. Jetzt Jetzt klingt das, was du beschreibst, so zielorientiert und auch so nach einer inneren Klarheit gepaart mit dieser Führung und mit dem Vertrauen. Jetzt ist diese innere Klarheit bei vielen Menschen, ist meine Erfahrung und da schließe ich mich selber auch nicht aus, nicht immer so klar. Ja. Ja, was würdest du denn dazu sagen, auch in Bezug auf Beruf? Ja, ich denke da schon auch sehr stark an Beruf und Berufung. Wie wichtig ist es denn da, das wirklich diese Klarheit zu finden? Oder gibt es auch ein Leben, wo dieser Purpose und diese Berufung gar nicht so eine Rolle spielt, sondern es einfach gut ist, dass ich zu Hause meiner Familie mit Liebe diene und halt irgendeinen Job habe, der okay ist, aber jetzt nicht die großen Höhen in mir hervorruft? Also ich würde gerne auf das Thema einfach ein bisschen eingehen, was da dein Blickwinkel drauf ist.
Also die Frage kann ich dir, glaube ich, recht gut beantworten. Erstens einmal, es hängt davon ab, was habe ich mir für die Inkarnation vorgenommen. Mhm. Und das muss nicht sein, dass ich der Inkarnation der große Lehrer bin oder der große Wegbereiter bin. Das kann auch sein, dass es eine dienende Rolle ist. Ich spreche da gern das Wort Gnade aus, obwohl es jetzt nicht so populär ist, aber ich finde, es kann eine große Gnade sein, gewisse Dinge zu machen, die jetzt vielleicht nicht dem Mainstream entsprechen, die aber dem entsprechen, was ich mir für das Leben vorgenommen habe. Also ich habe ganz viele Menschen getroffen, die jetzt in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, aber wo ich sage, wow, du machst das toll, du machst das gut, du lebst das. Also ich meine jetzt nicht nur die Mönche, natürlich die auch, aber auch viele andere Menschen anders auf der Welt. Und wenn ich jetzt da Straßenkinder denke, in Afrika oder wir waren in Bhutan gemeinsam mit meiner Family, wo das Land des Glücks, Land of Happiness, ja, wo man das so spürt und sagt, Wahnsinn, dieses Glück ist dort allgegenwärtig und du kannst den letzten Bauern oben irgendwo in den Himalayas fragen, der froh ist, wenn er seine Kur hat und ja, und wo wir vielleicht sagen, bah, ja, was ist denn da? Da ist kärglich, da ist arm, da ist, aber das ist schon so glücklich, ja. Sie haben alles oder kämpfen teilweise darum, was sie für ihr Leben brauchen, aber sie sind durchdrungen von diesem Geist des Glücks, hat natürlich, das ist buddhistisch dort hauptsächlich, wo sie das einfach leben. Und das ist ihr Leben, das ist ihre Bestimmung und die sind glücklich, ja. Und da ist es so, dass natürlich jeder für sich herausfinden soll oder sollte, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Weg? Was habe ich mir selber vorgenommen? Was habe ich mir selber, bevor ich inkarniert bin, vorgenommen? Und da gibt es ja recht gute Möglichkeiten, das auch herauszufinden. Ja, also erst einmal selber, ja. Wenn man selber nicht kann oder selber nicht schafft oder gerade derzeit nicht kann, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, das herauszufinden. Entweder mit einem guten Coach, es gibt die Möglichkeit, eine Aufstellung zu machen, es gibt die Möglichkeit, eine gute Rückführung zu machen oder. Ja. Und ich glaube, dass diese Frage dahingehend zu beantworten ist, dass ich versuche oder dass man versucht zu schauen, was habe ich mir persönlich vorgenommen und nicht, was ist das, was die Gesellschaft erwartet, was ist das, was die Familie erwartet oder sonst wer erwartet, sondern was habe ich mir selber vorgenommen. Und man merkt dann auch, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht, du spürst ja dann, das passt und das ist stimmig und dann geht man den Weg. Natürlich kommen dann oft Hindernisse, natürlich gibt es oft Rückschläge, aber da ist es dieses Vertrauen wichtig, das ich vorher angesprochen habe. Und wie gesagt, und wenn es einmal ein bisschen schwieriger wird, dann hole ich mir halt Hilfe. Es gibt in unserer Seelenfamilie genug Seelen, also wenn ich es jetzt so ausdrücke, gibt es genug Seelen, die schon viele Inkarnationen mit uns verbracht haben, egal in welcher Kombination, war vielleicht mein Vater, Mutter oder Tochter oder Onkel oder was der Kuckuck, gell? Und oder Freund oder Freundin, ja, es muss ja nicht Verwandtschaft sein, wo man weiß, die kann man fragen, ja. Und ich kann mich gut erinnern, also wie den Dalai Lama das erste Mal getroffen habe, zufällig damals in der Ramsala in Indien, wie er zu mir gesagt hat, weißt, wenn du dir einen jemanden suchst, einen Lehrer oder die Inder sagen Guru, das ist ein Wort, das bei uns jetzt nicht so geläufig ist oder oft falsch verstanden wird, aber das ist dort halt gelebte Kultur, ein Lehrer. Ja. Wenn du dir einen Lehrer suchst, dann schau dir sein Leben an, dann schau dir an, wie hat er das bis jetzt auf die Straße gebracht, also jetzt übersetzt, so genauso hat er es nicht gesagt, ja, mit der Straße, eher der Weg, weil dort waren eher Straßen. Weil es sind ja gerade geflüchtet, damals bei Tibet, ja von den Chinesen annektiert worden ist, nach Indien mussten sie flüchten, ja, leider. Und schau dir das Leben von dem an, ja, schau dir an, was er erreicht hat. Und wenn das stimmig ist, ja, dann bist richtig und dann folge ihm und dann hör auf seinen Rat, ja. Und ich denke mir das oft, bei uns gewisse Weisheitslehrer, da warst du, okay, der ist ja zweimal in Konkurs gegangen, weil es halt nicht funktioniert hat und dies und das und verkündet das ganz groß, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber wenn man denkt, okay, kann man sich aussuchen, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Und ich finde es immer sehr gut, ein bisschen zu schauen, okay, wie hat der das in sein Leben zusammengebracht, was er jetzt da verkündet, wie ist der unterwegs? Und wenn das stimmig ist, dann kann man sich da schon gute Unterstützung holen. Und es ist oft ein kleiner Input, ja,
Ja,
die große Auswirkung hat.
das stimmt, ja.
Und der Punkt ist, wenn ich es schaffe, auf meinem Seelenweg, den ich mir vorgenommen habe, zu gehen, dann bin ich im Glück, dann geht es in Richtung Glückseligkeit. Und wenn ich von dem natürlich abweiche, dann merke ich das im Irdischen, weil da gibt es halt da ein Problem und dort ein Problem und dann gibt es halt vielleicht ein gesundheitliches Problem oder gibt es Widerstände. Und da muss ich natürlich hellhörig sein und auch darauf achten und sagen, okay, was will mir das sagen? Was will mir mein Körper sagen? Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, bevor ich weiter wurschtel und es funktioniert nicht, frage ich halt einfach jemanden, der es vielleicht weiß, ja. Und das kann dann schon gut funktionieren, beziehungsweise das funktioniert auch gut, denke ich.
Das heißt, was ich jetzt rausgehört habe, ist dieses Dranbleiben eben an dieser Erkenntnis, an dieser Selbsterkenntnis, sich wirklich zu fragen, was habe ich mir persönlich vorgenommen, sich auch von diesen Erwartungen zu befreien, gehört da wahrscheinlich auch dazu. Was sind denn so
Absolut.
die Bilder? Das ist oft eine ziemliche Challenge, das zu unterscheiden, ja, aber das ist eine wichtige Aufgabe in unserem Leben, das unterscheiden zu lernen. Was ist meins und was ist das vom anderen oder was ist vielleicht eben auch, wo das Ego sich reingrätscht und sagt, ja, aber das wäre schon toll, wenn man das alles hätte und könnte und weiß ich nicht. Und was ich auch höre, ist eben, für manche ist es dann irgendwie ein toller Beruf, der sehr große Wirkung hat. Für manche ist es weniger das, sondern mehr irgendwas anderes in einem kleineren, unsichtbareren, unter Anführungsstrichen, Bereich. Und dann geht es wahrscheinlich aber auch darum, da ganz anzukommen und wirklich das große Geschenk auch selber darin zu erkennen. Das ist ja auch wieder so ein Befreien von den Bildern von außen. Und vielleicht gehen wir auf diesen Aspekt auch, bleiben wir bei dem Aspekt und gehen da auf die Seelenforschung ein. Was da denn, was kann ich da, also wie kann ich mich mit meiner Seele so verbinden, dass sich das mir zeigt? Also du hast gesagt, Menschen sind da ein wichtiger Aspekt auch. Wir haben Menschen um uns herum, jeder von uns, der uns helfen kann, die uns auch geschickt worden sind, zu helfen. Was noch? Also was kann man da von der Seelenforschung mitnehmen?
Ja, beantworte dir gleich zum Vorigen vielleicht noch. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach die Verantwortung für das eigene Tun, für das eigene Leben zu übernehmen. Nicht, sei es in die Opferrolle, Schuldigen suchen oder sonst wie. Letztlich, wir haben alles selber in der Hand und das muss man jedem Menschen verdeutlichen. Du hast alles selber in der Hand. Mach was draus und übernimm auch Verantwortung für das, was du machst oder für das, was du nicht machst. Das ist mir noch ganz wichtig, das zum Vorigen zu sagen, weil es eben ganz viele gibt, die sich da schwer tun und ganz viele selbstgemachte Probleme auch, weil man halt einfach in eine Richtung geht und lang nicht drauf kommt. Aber zurück zur Frage. Was die Seele betrifft und was jetzt die Ausrichtung der Seele betrifft, aber jetzt muss man nochmal helfen, weil ich habe durch meine
Genau, also
Frage.
der Zusammenhang zwischen diesem Thema Bestimmung und Berufung und Purpose und was wir aus der Seelenforschung dafür mitnehmen können, was die dazu sagt. Du hast gesagt, es ist vorbestimmt, dann sagst du aber auch, es liegt alles ganz in unserer eigenen Verantwortung. Wie passt das zusammen sozusagen? Ja.
Ja, also die Frage lässt sich auch recht gut beantworten. Ich versuche es kurz zu machen. Zum Thema vorbestimmt sein auf der einen Seite und zum anderen Seite, es liegt in unserer eigenen Hand. Es ist so, unsere Seele durch das Gesetz des Karma, das ja in unserem Leben gilt, oder die geistigen universellen Gesetze, ja, die alle für unser Leben gelten und die für alle Menschen, für alle Wesenheiten im Universum gelten, ja, jetzt nicht nur für uns, weil wenn es jetzt jemanden, weiß ich nicht, wenn er jemanden auf der Venus eine Inkarnation hat, dann gilt das natürlich dort genauso, obwohl sich das jetzt vielleicht ein bisschen spooky anhört, aber ist so, ja. Ist aus meiner Sicht so oder ist aus wissenschaftlicher Sicht so. Dann ist es so, dass es natürlich gewisse karmische Dinge gibt, ja, die vorbestimmt unter Anführungszeichen sind. Das heißt, wenn ich ein gewisses Thema heute in der Inkarnation XY nicht löse oder noch nicht gelöst habe, ich krieg's wieder hingespült, ja. Das ist vorbestimmt. Kann ich nicht, also ich könnte es schon verhindern, aber nicht auf Dauer. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt, bevor ich ins Leben trete, kann ich entscheiden, welche Themen will ich aufarbeiten. Ja, welche Leute nehme ich mir auch mit, welche Leute brauche ich dazu als Unterstützung, vielleicht auch als Arschengel, brauche ich nicht erklären den Begriff, ja, und da ist es natürlich dann vorbestimmt bis zu einem gewissen Grad, was da passieren wird, das heißt, welche Themen auf mich zukommen werden, die ich mir letztlich aber selber ausgesucht habe, den jetzt nicht irgendwer sagt, du musst jetzt, weil das halt universelles geistiges Gesetz ist. Und dann ist es natürlich so, wenn wir auf der Erde sind, da gilt das nächste universelle geistige Gesetz, das Gesetz des freien Willens. Ja? Das heißt, jeder kann entscheiden, niemand, kein Gott, niemand über, sagt, du musst jetzt das und das ist dir alles vorbestimmt und du kommst nicht aus dem raus, sondern du kannst alles frei entscheiden, deswegen auch meine Formulierung von vorher, du hast alles selber in der Hand. Ja? Aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese Themen, sage ich jetzt karmische Themen oder andere Themen, die man sich vorgenommen hat, mir im Leben hergespült werden. Und da ist jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich damit besser um vielleicht als in der letzten Inkarnation, wo ich es vielleicht verbockt habe? Ja? Wie kann ich das? Wie schaffe ich das? Und je mehr ich natürlich auch durch all die Inkarnationen, je mehr ich an Weisheit wachse, ja, je besser ich auch auf meine alten Ressourcen zurückgreifen kann, im Sinne von Erwachen. Das heißt, weil die Lösung hätte ja eh schon da, ich kann es nur in der Inkarnation oft nicht greifen. Je mehr ich erwache, je besser ich auf das zurückgreifen kann, desto mehr kann ich diese Themen abarbeiten. Desto mehr kann ich dann ein positives Karma aufarbeiten, positives Karma aufbauen. Und insofern liegt es letztlich immer in meiner Hand. Ich sage natürlich nichts, was ich angehe, wo ich nicht sage, meinem persönlichen Geistführer oder ich sage lieber jetzt mein geistiger Mentor, ich versuche immer mit ihm Rücksprache zu halten und immer zu schauen, okay, die Unterstützung von oben, egal welches Projekt ich angehe, ich sage immer, liebe geistige Welt, bitte unterstützt mich bei dem, was ich jetzt tue, ja, und bittet und es wird euch gegeben, ja, und die geistige Welt oder unsere geistigen Helfer greifen nie von sich aus ein, ja, aber wenn ich sie natürlich einlade, wenn ich sie bitte um ihre Unterstützung, unterstützen das, sie das sehr gerne. Und ich will jetzt ja gar nicht jetzt mit Eisbergmodell Unterbewusstsein und Bewusstsein anfahren, aber da führt sie es dann natürlich fort, ja. Und daher ist es zwar so, dass uns gewisse Dinge natürlich vorbestimmt sind, dass wir, die wir uns selbst ausgesucht haben, das ist ja lustig, vorbestimmt, die wir uns selbst ausgesucht haben. Und letztlich, und da liegt aber alles unserem freien Willen, und wir können, wenn wir es gut machen, ganz, ganz viel erledigen und dann quasi in die nächste Schwingungsebene eintreten und bei der nächsten Inkarnation dann natürlich schon entsprechend unserer Bestimmung, unseres Gesamtzieles weitermachen. Insofern hängen diese Dinge relativ eng zusammen, aber am Ende bleibt, wir haben alles selbst in der Hand.
Ja, das ist tatsächlich wirklich sehr spannend. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, ich habe ja auch aus dieser Neugierde heraus dann ein Buch von Michael Newton gelesen. Und da ist drinnen gestanden, dass die bedingungslose Liebe ja so bedingungslos ist, dass wenn man partout selber nicht will, man so bedingungslos geliebt wird, dass man sozusagen auch damit gelassen wird, so irgendwie, und mit seinem Struggle und mit seinem Ding. Und das habe ich wirklich erfrischend gefunden, so zum Thema Opferrolle. Liebe ist so bedingungslos, dass man auch in seiner Opferrolle so geliebt wird. Also man muss schon selber, genau, die Eigenverantwortung ist und bleibt einfach immer stehen. Und man kommt nicht drum herum.
Das Spannende ist ja, wenn man jetzt religiöse Lehrer hört, und in dem Fall jetzt zitiere ein Papst, obwohl das jetzt, aber wenn du fällst, so fällst du niemals tiefer als in Gottes Hand. Es gibt nichts, also du kannst nicht nach unten durchfallen, weil diese Liebe, die du ansprichst, ja, fängt dich immer auf. Das heißt, deine geistigen Helfer, das Göttliche wird dich immer auffangen. Das heißt, du kannst komplett daneben hauen, kannst gar nicht. Und dieses Wissen, genauso wie du es gesagt hast, ist schon ein sehr schönes, finde ich auch. Da kann man sich schon schön dran orientieren. Da hat er schon recht, der Michael, ja?
Voll. Und das ist jetzt, glaube ich, auch so ein schönes Abrunden. Und nicht umsonst ist es ja auch so, muss man sagen, dass wenn man selber das Gefühl hat, man fällt gerade tief, man dort in der Tiefe sozusagen auch große Geschenke auch empfängt.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich genau das, was du gerade beschrieben hast in dem schönen Satz.
Tiefe ist immer was Schönes. Man kann einer Seite tief hinuntergleiten, aber in der Tiefe kann man natürlich dann auch tiefes Schönes finden. Ja? Und es gibt ja keine Zufälle und das sollte man sich dann immer wieder verdeutlichen. Tiefe ist was Schönes. Das ist ein sehr schöner, passender Ausdruck.
So ist es, genau. Und es zahlt sich auch immer aus, da mit der Angst einfach zu sein und trotzdem die Tiefe zu nehmen. Genau, weil die taucht halt auf, die Angst, wenn es um Tiefe geht, so oder so.
Gar keine Frage. Aber wenn wir wissen, die Liebe wird immer, immer, immer stärker sein letztlich als die Angst. Allein dieses Wissen ist ja was sehr Schönes, Hoffnungsvolles.
Schön. Wolfgang, vielen Dank. Meine letzte Frage ist, was du so tust. Und ich möchte jetzt aber auch zusammenfassen, was du schon alles erwähnt hast, nämlich, weil da war schon einiges dabei, auch an praktischen Dingen. Du hast erwähnt, dass du in der Früh dich immer ausrichtest, meditierst, hast du es genannt. Du hast den Overhead genannt, sozusagen dieses den Modus zu wechseln, auf seine Ziele zu schauen, dieses Dranbleiben. Und du hast genannt, wirklich auch die geistige Welt um Unterstützung zu bitten und da in Austausch zu sein und zu formulieren, was man sich denn wünscht. Also das sind, finde ich, schon drei ganz konkrete Dinge, die man auch tun kann. Gibt es da noch irgendwas, was du da ergänzen willst?
Ja, also was mir dazu einfällt, bei deiner Aufzählung, also in der Früh Meditation ist das eine, Ausrichtung ist das andere, aber was ich auch immer mache, jetzt energetisch, meine Aura zu schließen und auch zu schützen, weil man hat jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun, gerade wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, die auch die Probleme erklären, oder es gibt auch so die klassischen Energieräuber. Und da ist man sehr, sehr gut beraten, wenn man in der Früh sich auch bewusst in der Früh, man kann es natürlich wiederholen, aber wenn man bewusst seine Aura schließt und einen Schutz aufbaut, man sagt, okay, ich lasse nur das herein, was für mich gut ist und was hilfreich und heilsam ist, und alles andere darf draußen bleiben. Und so ein Schutzritual, also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, so ein Schutzritual für sich und Körper, Geist und Seele ist, finde ich, was ganz Wichtiges, damit man nicht irgendwelchen Energieräubern anheimfällt, einmal so zu formulieren. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Das heißt, auch ohne Studien im Kloster kann man das auch als normaler Mensch mit dieser Absicht und auch ganz simpel und einfach so ein kurzes Ritual für sich machen.
Genau. Also ich empfehle dazu, wenn man zwei Worte zur Technik sagen soll, ich empfehle dazu einfach auch, ich knie mich nieder, berühre mit meinen Händen den Boden und streiche dann von unten nach oben einmal und dann von oben nach unten, die Aura glatt, weil sie die Aura viele von uns können die Aura sehen, es redet nicht jeder davon, aber es gibt mehr, als man glaubt. Auf jeden Fall, wir streichen die Aura glatt, weil die ja tagsüber und so durch viele Einflüsse dann so wird und zackig ausschaut, streichen die Aura glatt, so wie ein Ei im Prinzip, und wir schließen sie oben auch, im Sinne von, das Göttliche kommt immer durch, aber es soll nur die durchkommen, die ich entscheide und die ich will und die ich für richtig und passend empfinde. Und wenn man so dann das wiederholt, zwei, dreimal, dieses Ritual, also wo man wirklich, und man sieht das, wenn man die Aura sieht, man sieht auch, wie sich die Aura wirklich angleicht. Also und diese Ei-Form ist natürlich auch, wenn jetzt Energien von außen kommen, man kann sich das als Ei vorstellen, weil wenn man sich jetzt einen Wasserstrahl vorstellt, der auf ein Ei prallt, das geht dann nach oben, nach unten, aber geht nicht hinein. Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die gut funktioniert. Vorher die geistige Welt um Unterstützung bitten und dann einfach wirklich jetzt auch in Gedanken, aber auch mechanisch in Taten quasi, das umzusetzen, funktioniert sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen.
Super. Wolfgang, vielen, vielen Dank für dein unaufhaltsames Arbeiten und Wirken. Auch dieses Innere, auch das, was man nicht vermeintlich sieht, sage ich jetzt mal, immer wieder so zu vermitteln, dass man das für sich integrieren kann in das, was heute wirklich alles da ist und was es wirklich alles gibt, diese Innenwelt und die Außenwelt einfach zu sehen. Vielen, vielen Dank für dich, Wolfgang.
Es war und ist mir eine große Freude. Danke, danke und weiterhin auf dem Weg dir und euch allen alles, alles Gute. Seid geführt und stellt euch in diese Energie. Im Prinzip kann dann nicht viel schiefgehen.